Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge des Formats Work Hard, Heal Smart. Heute geht's rund um das Thema Küche und Nachhaltigkeit. Für mehr Wertschätzung und weniger Verschwendung. Zu Gast ist heute Verena Hirsch. Sie hat vor kurzem ein Kochbuch veröffentlicht, in dem es genau über dieses Thema geht. Sie ist eine Meisterin in Zero-Waste-Rezepten, im Haltbarmachen und hat sogar eine Zutaten-Tauschbörse in ihrem Kochbuch drin. Verena, schön, dass du da bist. Mir ist das Thema ganz, ganz wichtig, denn ich finde, unsere Gesellschaft ist so schnelllebig. Und genauso schnell, wie wir leben, schmeißen wir auch bestimmte Lebensmittel einfach weg, weil sie vielleicht knatschig geworden sind oder weil wir vielleicht gar nicht wissen, was man damit jetzt noch groß anfangen soll. Und ich glaube, du kannst uns da noch einiges näher bringen und erklären und uns mit auf den Weg geben im Küchenalltag. Sag uns doch mal, woher kommst du eigentlich und wie bist du zu dem Thema eigentlich gekommen, auch darüber ein Buch zu schreiben?
Ja, hallo, ich bin die Verena. Ich bin 29 Jahre alt und wohne eben auch in Regensburg. Und ich schreibe und spreche hauptberuflich über nachhaltige Ernährung. Ja, ein sehr großer Begriff und ein bisschen vielleicht auch, oder ich glaube, man kann es ganz gut erklären an dem, was ich mache, wenn ich ein bisschen da erzähle, wie ich dazu gekommen bin. Und zwar bin ich auf einem Biobauernhof aufgewachsen, der ist 30 Kilometer südlich von Regensburg und ja, war halt da schon immer sehr eng mit Lebensmitteln verbunden. Also wir haben Kartoffeln angebaut, wir hatten Tiere und natürlich auch viel im Garten angebaut. Wir hatten einen kleinen Bioladen. Und da war einfach für mich das immer selbstverständlich, dass man alles verwertet, dass man sehr großen Wert auf Lebensmittel legt, schaut, dass nichts weggeschmissen wird und dass da eigentlich auch so, sag ich mal, Geld jetzt so keine Rolle gespielt hat, also was halt jetzt Lebensmittel kosten, sondern halt eher Einschränkungen in anderen Bereichen waren. Und natürlich als Kind war ich da überhaupt nicht begeistert davon. Man wünscht sich ja oft einfach immer das Gegenteil. Und so war es auch bei mir. Aber bin dann eben dadurch, als ich da mal vom Hof weggekommen bin, also ich habe in München Jura studiert, habe ich halt gemerkt, okay, mein Selbstverständnis von Lebensmitteln ist irgendwie nicht das Selbstverständnis von allen anderen. Und es hat halt einerseits damit angefangen, dass viele gar nicht wussten, was eigentlich Bio ist und oder was das der Unterschied ist, was für mich halt total klar war. Und oder einfach auch viele Lebensmittel wegschmissen haben, weil sie natürlich schlecht waren und weil sie halt die irgendwie vergessen hatten.
Ist dir das vor allem in München aufgefallen, dass du dann den Wechsel vom, ich sage jetzt mal, Land in die Stadt hattest? Dann muss da natürlich umso mehr aufgefallen sein, als dass da das Erkenntnis kam, so, okay, irgendwie für mich ist Bio was anderes, wie für die vielleicht Bio ist und ich gehe ganz anders mit Lebensmitteln um. Oder wann kam bei dir so der Punkt, wo du gemerkt hast, hey, ich habe da ganz eine andere emotionale Bindung zu Lebensmitteln beziehungsweise auch Verantwortung?
Ja, genau. Also ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob es an der Stadt lag. Es war, also ich habe halt einfach in WGs gewohnt und habe das halt da einfach mitbekommen, ne? Wenn man halt einfach so viel Zeit miteinander verbringt, dann kriegt man ja erst Einblicke in das. Also das einerseits, aber halt auch andererseits zum Beispiel, was halt dann so Mittagsverpflegung an der Uni angeht. Also die meisten gehen halt in die Mensa und klar, es ist ungefähr nach dem Motto, ist günstig und macht satt. Und ich war einfach immer so, wie kann man das essen? Also ich habe mir halt immer dann selber was gekocht und mitgenommen oder weiß ich nicht, war nicht so der Essensbesteller, vielleicht weil ich es an die Kante und habe einfach immer gern selber gekocht, bin trotzdem halt irgendwie dann in Bioläden gegangen, einfach so aus Gewohnheit, genau.
Würdest du uns mal erklären, was für dich Bio bedeutet? Weil nur weil jetzt beispielsweise, wenn man in den Edeka geht und dort Bio liest, heißt ja nicht immer gleich, dass das Bio ist. Bio ist ja weit, kann man ja weit dehnen, sage ich jetzt einmal. Was ist für dich, wo du auf einem Bio-Bauernhof aufgewachsen bist, was heißt und was bedeutet für dich Bio?
Also Bio bedeutet für mich grundsätzlich Wertschätzung. Also das war irgendwie so für mich ja, relativ schnell klar, weil nur wenn ich halt Lebensmittel wertschätze, bin ich halt auch bereit, dafür mehr Geld auszugeben. Und Bio ist halt einfach teurer, weil halt einfach der Arbeitsaufwand größer ist, weil es halt einfach, ja, nicht so gestützt ist, etc. pp., die Tiere mehr Platz haben. Und ich glaube, oder meine persönliche Meinung ist, klar, gibt es bei Bio Unterschiede, ne? Also wir haben dieses Verbandsbio, also es gibt dieses EU-Bio-Siegel, das ist ja, Bio ist ja gesetzlich geregelt, und dann gibt es ja auch nur die Anbauverbände, die halt jetzt strenger sind. Und ich bin aber der Meinung, dass ich würde da jetzt nicht so groß den Unterschied machen. Also meiner Meinung nach ist es immer gut, Bio zu kaufen, egal ob das jetzt, wie du gesagt hast, Bio von Edeka ist oder Discounter oder was weiß ich. Was natürlich einen Unterschied macht, ist dann, wenn man weiß, okay, das ist jetzt vielleicht der Biohof um die Ecke und genau den will ich jetzt supporten. Oder weiß nicht, man hat irgendein kleines Startup oder Marke, kennt man über Social Media, und die findet man dann irgendwo halt im stationären Handel, egal wo, und dann unterstützt man halt die. Dann ist es natürlich besser. Aber ich bin da schon so, dass ich mir so denke, ja, so Hauptsache Bio. Natürlich kann man immer alles noch aufdröseln, aber ich bin da schon eher dafür, dass wir da eher so eine Bewegung in der Masse brauchen, ja, als wie jetzt wenige, die das dann das perfekte Bio kaufen.
Kannst du Empfehlungen aussprechen, was wirklich gute Qualität, also hochwertige Lebensmittel sind in Biomärkten oder welche Biomärkte du empfehlen würdest, wo man sagt, hey, das ist zum Beispiel eine Brand, auch wenn es eine Kette ist, da kann man sich drauf verlassen und das ist einfach ein gutes Konzept. Oder sagst du, es sind eher die kleinen Läden, die es ausmachen, wenn man in die Stadt geht und einfach so einen kleinen, schnuckligen Bioladen hat, mit zwar ein bisschen weniger Auswahl, aber dafür hochwertiger Qualität? Oder sagst du, hey, Beispiel ein Dens oder ein Alnatura ist eine Einordnung?
Ja, also grundsätzlich auf jeden Fall. Also bei Dance und Alnatura bekommt man auch viel, glaube ich, sogar aus Deutschland. Ich persönlich habe halt jetzt nicht so gute Erfahrungen gemacht, oft. Also was ich halt nie so gerne mag, ist so bei, ja, Discountern oder so, da kann man natürlich alles Biogemüse kaufen, aber da kommt es halt einfach A aus Spanien dann und so. Also, oder habe ich einfach schon die Erfahrung gemacht, dass da die Qualität einfach nicht so gut ist oder oft die Qualität vom Nicht-Bio besser ist. Und also meine Empfehlung ist es, also ich habe ja auch so eine Bio-Abo-Kiste, also die Öko-Kiste, die gibt es ja deutschlandweit, also bei mir heißt es jetzt Öko-Kiste Donauwald. Und da hat man halt wirklich, ja, außer das, was halt zugekauft wird, aber halt das, was in Saison ist, ist halt wirklich 100% regional und saisonal. Und da schmecke ich auch wirklich enorm den Unterschied im Gemüse. Genau, also das ist eine Empfehlung, ist natürlich auch praktisch, wenn man es immer so nach Hause bekommt. Aber ansonsten ist immer meine Empfehlung, das Schauen, was bei einem am nächsten ist und was funktioniert. Also das ist so ein Aspekt eben aus meinem Buch, das ich ja kürzlich veröffentlicht habe. Hab's da
Genau.
hier liegen. Genau, deine Küche kann nachhaltig. Und da geht es eben auch darum, dass man immer schaut, was passt denn in meine Routine rein. Weil klar, ich könnte jetzt sagen, das Perfekte ist irgendwie der Wochenmarkt oder weiß nicht, oder Laden XY, aber wenn der halt nicht bei dir um die Ecke ist, was bringt dir das für deinen Alltag? Gar nichts. Und
Und
deshalb ist.
das haben wir wieder beim Thema Nachhaltigkeit. Würdest du sagen, es ist auf jeden Fall schon mal ein richtiger Schritt in die Nachhaltigkeit, einfach regional zu kaufen und um die Ecke einfach zu gehen und dort in dem vorhandenen Markt einzukaufen? Oder was bedeutet für dich Nachhaltigkeit bei Lebensmitteln? Was ist das überhaupt? Weil ich glaube, viele wissen ja nachhaltig, ich muss drauf schauen, auf gut Bayerisch gesagt, ich muss drauf achten. Aber was Nachhaltigkeit wirklich bedeutet, glaube ich, ist uns allen gar nicht bewusst.
Ja, das ist tatsächlich auch gar nicht so einfach zu beantworten. Also Nachhaltigkeit auch in Bezug auf Lebensmittel hat viele Aspekte. Also wir haben jetzt schon viel über einmal einerseits Bio gesprochen, andererseits regional, saisonal. Und das ist natürlich auch alles wichtig. Ich sage immer, es gibt die zwei größten Stellschrauben, sind eigentlich das Thema Lebensmittelverschwendung vermeiden und das Thema weniger Fleisch. Es geht hier überhaupt nicht um, oder mein Ansatz ist ja immer total undogmatisch, also niemand muss vegetarisch werden, niemand muss vegan werden. Aber wo wir halt alle nicht drüber hinwegkommen, ist es halt einfach weniger Fleisch zu essen und weniger Lebensmittel wegzuschmeißen. Und ohne eigentlich irgendeinen riesigen, weiß ich nicht, was verändern zu müssen, ist eigentlich mein Motto immer das: Nutze das, was du hast. Also geh einfach in dein in der Speisekammer, in der Küche und schau, habe ich eigentlich da. Und ich glaube, und dann nehme ich Amine nicht aus, obwohl ich mir so fest über das Thema, mit dem Thema beschäftige oder vielleicht auch genau deshalb, dass wir einfach viel mehr da haben, als wir ja irgendwie eigentlich bräuchten. Also klar, nichts spricht gegen Vorrat, das sollte man auch haben, aber meistens ist es einfach ein zu viel. Und
Ja.
auch wenn man sich jetzt zum Beispiel Gedanken macht, was will ich essen und so, einfach jetzt nicht einkaufen gehen und sagen, ja, okay, was will ich jetzt essen? Und ich fange jetzt mal damit an, mir das zu überlegen und kaufe danach ein, sondern in den Vorräten anfangen zu schauen, was habe ich da? Und auf der Basis überlege ich mal, was ich jetzt vielleicht in der nächsten Zeit essen könnte und kaufe halt dann nur dazu ein. Genau, also das ist eigentlich für mich so dieser Kernpunkt. Und da braucht man nur gar nicht über vegan oder regional, plastikfrei etc. sprechen, weil das ja wurscht ist. Also es geht ja hauptsächlich darum, dass wir einfach weniger Essen wegschmeißen.
Was hast du für
Genau.
uns für Tipps, wenn man jetzt beispielsweise in die Vorratskammer geht und bemerkt, oh, ich habe viel zu viel daheim, ich will jetzt wirklich bewusster handeln. Du hast in deinem Buch auch ein paar drinnen, haltbar machen im Handumdrehen. Was gibt es denn da so für Grundtipps für so Horter, die seit Corona wahrscheinlich noch mehr geworden sind, wo man einfach Lebensmittel, die vielleicht schon kurz vorm Ablaufen sind oder die einfach nicht so lange halten, haltbarer machen kann? Was sind denn da vielleicht so die besten Tipps für uns?
Also grundsätzlich einmal, wenn man jetzt wirklich, sage ich mal, im Vorratsschrank ist immer das Wichtigste, dass man sich vielleicht erstmal einen Überblick verschafft. Also gern mal einfach eine Inventur machen und alles aufschreiben, was denn so da ist. Und dann kann man ja schauen, okay, naja, Nudeln etc., das ist ja alles lange haltbar, da braucht man sich drum kümmern. Wenn man aber vielleicht jetzt doch Sachen hat, die nicht so lange haltbar sind, ich überlege jetzt gerade, ja, sagen wir mal, vielleicht irgendwie eine Packung Toast, die vielleicht bald abläuft oder im Kühlschrank nur einiges an Joghurt und so, ist eigentlich immer der schnellste Schritt für mich, das Thema Einfrieren. Also ich friere so gut wie alles ein und ich
Krass,
glaube, das ist
okay.
da ja, total unterschätzt. Also natürlich ist der Klassiker Brot und so und kann man ja schön ein Scheiben einfrieren und so. Aber zum Beispiel Joghurt friere ich ein, Milch kann man super einfrieren.
Ach,
Also
krass, wusste ich gar nicht.
wer
Wahnsinn.
vielleicht alleine wohnt, kennt vielleicht das Problem, ne, mit einem Liter Milch oder so, wenn man das nur im Kaffee trinkt oder mit der Hafermilch, wird halt so schnell schlecht. Und ich habe mir das schon immer angewohnt, die dann portionsweise einzufrieren. Geht da ganz einfach in Gläser, die man halt, weiß ich nicht, wenn man Kichererbsen kauft oder halt einfach im Altglas, ne, also so Schraubgläser. Darf man halt nicht ganz voll machen, dann springt das Glas dann nicht, einfach einfrieren, am besten aber beschriften, dass man nur weiß, was drin ist. Und dann stelle ich das da einfach immer über Nacht in den Kühlschrank und dann habe ich am nächsten Tag wieder meine Milch. Oder Aufstriche werden ja auch super schnell schlecht, wenn die mal offen sind. Die kann man auch einfrieren, man kann Käse einfrieren, also vor allem Hartkäse. Man kann auch Schinken und Wurst in Scheiben einfrieren. Also ich glaube, da ist fast sind fast keine Grenzen gesetzt. Auch ganz viel, also alles an Obst, ja, Gemüse, auch gut, jetzt Blattsalat und Gurke. Also wenn es jetzt nur aus Wasser besteht, das würde ich jetzt unbedingt nicht einfrieren. Aber sonst so alles andere. Auch Hefe zum Beispiel, so frische Hefe kann man ganz gut einfrieren. Die wird zwar dann flüssig, wenn es auftaut, aber die geht trotzdem ganz genauso. Also, oder wenn man jetzt zum Beispiel Frischkäse einfriert, das geht auch ganz gut, dann wird der ein bisschen grisselig, wenn man auftaut. Wenn das jetzt wirklich stört, dann macht man halt eine Soße draus oder verwendet es einfach zum Kochen. Also das ist halt dann einfach nur mal eine andere Konsistenz. Aber das ist halt einfach wirklich das Schnellste. Also ich glaube, an halb bei machen, denken viele so an Einkochen und
Oder
Einwechseln.
konservieren irgendwas mit Essig oder ja,
Ja,
genau.
genau. So wie es die Oma oder so früher
Ja.
gemacht hat, stundenlang Kraut stampfen oder so. Aber es ist halt einfach, ja, einfach in irgendeine Box rein, Deckel drauf und rein ins Gefrierfach unbeschriften. Also weil das kennen vielleicht einige, ne, wenn man dann wieder irgendwas findet und so, was ist das eigentlich?
Ja, vor allem im
Und auch
gefrorenen
wieder,
Zustand.
genau, und auch wieder notieren. Also ich bin ja ganz ein großer Freund vom wirklich Aufschreiben und zwar da aufschreiben, wo man es wo es sichtbar ist. Also ich habe so eine Küchenvorratstafel in meiner Küche. Also war mal eine Magnettafel, die kann man beschriften. Dann kann man einfach einen Zettel nehmen oder so, und wo man oft da aufschreibt, was im Gefrierfach ist, weil da schaut man ja jetzt nicht jeden Tag rein, so wie im Kühlschrank wahrscheinlich. Und da verliert man auch ganz schnell den Überblick, und das hilft mir eigentlich auch ganz gut. Und da schaue ich halt auch dann bewusst, okay, wie kann ich das halt wieder regelmäßig leer machen, damit ich halt wieder Platz habe zum Haltbar machen.
Wie lange kann man denn die Lebensmittel einfrieren? Würdest du sagen, dass das dann wie auf eine Stopptaste gedrückt wird, wenn man es einfriert und man sagt, gewisse Zeit schon drin lassen kann, einmal ein Jahr oder so? Oder sagst du, ja, man kann es dann schon verlängern, das Ablaufdatum, aber in einem gewissen Rahmen nur.
Ja, also ich bin bei dem Thema immer grundsätzlich eher sehr, ja, einfach machen. Also so, ich weiß, wie soll ich sagen, wenn ich so Fragen bekomme, ja, Verena, kann ich das nur essen oder so, dann sage ich immer, oder wie lange ist das nur haltbar, dann sage ich immer, ja, es ist so lange haltbar, bis es halt schlecht ist. Also ich weiß, das ist keine befriedigende Antwort, aber mal, wenn ich was einfriere, ich schreibe da jetzt kein Datum drauf. Also klar, ich habe durch das, dass ich es ja im Blick habe, was ich eingefroren habe, so Pi mal Daumen würde ich immer raten, so maximal halbes bis Jahr, maximal, ja. Aber ich schätze jetzt mal, wenn man was einfriert, also zum Beispiel Obst ist ein Jahr überhaupt kein Problem mehr. Also wenn man zum Beispiel Beeren, gut, das ist relativ schnell weg, aber ich hatte mal Äpfel oder so länger. Also ja, ich würde mal sagen, wenn man sie maximal ein Jahr gibt, dann sollten wir es vielleicht schon aufbrauchen. Aber alles, was bis zu 6 Monate ist, da braucht man sich eigentlich keinen Kopf machen. Genau.
Was denkst du, ist das meist weggeworfene Lebensmittel? Was denkst du, werfen die meisten zu schnell weg, obwohl man es vielleicht nur wirklich verwerten könnte? Ne, weil das ist immer so eine Sache, wenn man eine knatschige Paprika vielleicht noch
Ja.
im Fach hat und denkt sich mal, also frisch ist die nimmer. Ich denke, dass viele nicht dazu greifen, dass sie sagen, okay, mach Soße draus, sondern dass das
Ja.
eher im Abfalleimer landet. Was denkst du, was da am meisten das Problem ist? Also was ist das Obst, ist das Gemüse oder ist das vielleicht doch das Toastbrot?
Ja, also ich denke schon, dass wahrscheinlich, also Obst und Gemüse landen ja statistisch gesehen am meisten im Müll, und ich denke, dass es das wahrscheinlich ist. Wahrscheinlich vielleicht nur eher das Gemüse, weil man das vielleicht doch tendenziell mehr einkauft als Obst. Und da einfach so ein bisschen dieser Übersetzungsschritt fehlt. Also klar, ne, ich sehe das, das spricht mich nicht mehr an, ist ja ganz natürlich. Ja? Also ich will irgendwie was essen, was mich schon anspricht und nur mal das Wasser im Mund zusammenläuft. Aber dieser Schritt, dass ich das dann, ne, in meinem Vokabular verwerte und halt einfach das Genießbare nur raushol oder halt dann das verarbeite und halt nicht so esse, wie ich es gerade anschaue, das fehlt halt, glaube ich, oft. Beziehungsweise viele sind halt auch mit dem einfach nicht aufgewachsen. Also das soll ja einmal alles, was ich mache, ist es ja keine Vorhaltung und kein erhobener Zeigefinger, oh, ihr macht es alle falsch und ich habe jetzt die Weisheit mit Löffel gefressen. Also ja, genau im Gegenteil, sondern ich will ja das nur weitergeben, was ich von meiner Oma, von meiner Mama und so gelernt habe, und irgendwie dieses Selbstverständnis wieder weitergeben oder vielleicht wieder mehr in die Welt streuen, dass man sich halt einfach mit Lebensmitteln auseinandersetzt. Genau.
Ich
Oder
glaube auch,
du.
dass für viele immer so eine Grenze dieses Mindesthaltbarkeitsdatum ist. Und auch meine Oma, glaube ich, war das, hat mir mal gesagt, ja, du kannst jetzt den Joghurt nicht wegschmeißen, der ist ja noch gar nicht aufgebläht. Ich glaube, dass da schon ein paar Tipps gibt, wenn man mit Lebensmitteln umgeht und auch lernt, damit umzugehen. Beispiel Milch wird sauer oder beim Joghurt bläht sich dann extrem der Deckel auf. Dass man da schon darauf achten kann und schon auch Lebensmittel uneingefroren eine gewisse Zeit länger verzehren kann.
Auf jeden Fall, ja. Also das Mindesthaltbarkeitsdatum, vor allem jetzt, du hast jetzt genau das Paradebeispiel, den Joghurt genannt. Also die sind ja oft bis zu 4 Monate nur länger haltbar. Also das, also vor allem ungeöffnet, wenn da die Kühlkette eingehalten ist. Und ja, ich glaube, dass für viele das schon bewusst ist, oder ich würde mir sagen, die meisten das bewusst ist, dass das MHD kein Verfallsdatum ist. Aber trotzdem irgendwie so eine Angst da ist, ja, aber ich weiß ja nicht, und es könnte ja schlecht sein. Und da ist ja auch wieder diese, ne, oder dieses Auseinandersetzen mit Lebensmitteln, okay, ich setze einfach mal meine Sinne ein, ja. Also du hast schon gesagt, ja, okay, wenn der Deckel aufgebläht ist, das sehe ich, ist schon mal ein großes Indiz dafür, dass der wahrscheinlich irgendwie nicht mehr so gut ist. Aber selbst wenn nicht, und ich mache den auf und ich sehe keinen Schimmel, ich sehe keine andere Farbe, er riecht nur ganz normal. Und ich glaube, vielleicht bis dahin schaffen es vielleicht auch nur die meisten. Und dann denken sie, ja, aber soll ich den jetzt wirklich nur essen? Und ach, ich traue mich irgendwie nicht, das verstehe ich ja. Aber irgendwie, also ich weiß nicht, warum ich da gar keine Hemmungen habe. Also das hat sich so ein bisschen herauskristallisiert. In meiner Familie hatten wir tatsächlich erst kürzlich eine Situation, da ging es um nur eine Milchgut ist oder so. Und ich war immer so, ja, probiert es halt einfach. Ja. Und alle haben so darauf gewartet, dass sich jemand so freiwillig meldet. Und dann habe ich gesagt, ja, nimm halt einfach einen Teelöffel und mach halt einen Mini-Schluck drauf. Ja? Und wenn du das in den Mund nimmst und dann merkst, das ist sauer, und ich gehe davon aus, wir sind alle gesund, ja, wir haben keine Immunschwäche und so, und dann, okay, dann ist sie halt schlecht, dann spuckst du es aus,
Und gut
spülst dir den
ist.
Mund aus und gut ist. Ja? Also
Ja.
ich glaube, das ist so immer die letzte Hürde, wo dann die meisten vielleicht doch zurückschrecken, aber ich denke mal, es ist doch irgendwie das Natürlichste, oder? Also unser Körper merkt es ja dann, wenn es nun mal gut ist. Also ja.
Also wenn ich jetzt so
Vielleicht
selber
einfach.
drüber nachdenke, bei mir ist das immer so ein Thema, also beim Joghurt habe ich mittlerweile keine Hemmungen mehr. Null, auch nicht bei Beispiel, wenn Hartkäse oder irgendwas ein bisschen drüber ist, wie du sagst, wenn kein Schimmel drauf ist, da habe ich auch keine Probleme. Dann fängt es so ein bisschen bei Milch und Sahne an. So. Weißt, bei Milch fange ich dann an zu riechen, so, okay, er riecht nicht sauer, schaut auch nicht stöcklich aus. Meistens probiere ich es dann auch und wird dann schon passen. Aber wie du schon sagst, man hat schon so eine gewisse Hemmschwelle. Ne? Also auf der einen Seite will man sie ja schon noch verwerten, auf der anderen Seite, ja, kann ja vielleicht was sein. Das Mindesthaltbarkeitsdatum hat ja vielleicht auch seine Daseinsberechtigung. Ich glaube, wie du sagst, dann viele Probleme. Wenn man jetzt beispielsweise in seinen Kühlschrank reinschaut und denkt sich, Mist, ich achte jetzt ein bisschen mehr auf meine Lebensmittel, aber genau jetzt habe ich was vergessen, was ich eigentlich für meine Rezepte brauche. Du hast in deinem Buch auch eine große Zutatentauschbörse. Was sind denn da so die Paradebeispiele, wenn man sagt, ich will jetzt nicht mehr alles in meinem Kühlschrank drinne haben, ich arbeite mit dem, was ich zu Hause habe, dass ich das nicht mehr so krass horte. Was sind denn gute Dinge, die man tauschen kann? Wenn das eine fehlt, was kann man denn da oft nehmen?
Also ganz einfach, wenn wir jetzt wieder bei unserem Joghurt bleiben, ist zum Beispiel Joghurt ersetzen durch vielleicht bislang Quark mit Wasser angerührt. Dann vielleicht auch noch ein gutes Beispiel wäre Zitronensaft. Was braucht man ja vielleicht auch oft auch fürs Backen? Den kann man tatsächlich auch oft durch Apfelessig ersetzen. Wird man vielleicht also
Ah,
gar
das ist
nicht drauf
interessant.
kommen oder glauben. Genau, funktioniert da gut an Dressings oder so. Dann, da-dum-bum-bum. Ja, jetzt, das ist ein gutes Beispiel, aber zum Glück habe ich ja mein Buch da, dann kann ich ja
Eben, da
mal
können wir
gleich
gleich
bei
mal
dir,
schnell nachschlagen. Also für alle,
bis
die da
uns
Interesse haben, sollten
einfällt.
sich das auf jeden Fall zulegen. Ich habe es auch schon hier stehen.
Ja, also natürlich dann auch noch der Klassiker ist natürlich, man will was backen und hat keine Eier zu Hause.
Ja.
Da gibt es ja eine sehr große Tabelle, wo ich ganz verschiedene Beispiele nennen, wie man Eier ersetzen kann, je nachdem, ob man jetzt irgendeinen Kuchen backen will oder so. Genau, da gibt es verschiedene Beispiele. Zum Beispiel kann man es ja durch eine Banane ersetzen. Das kennen ja vielleicht ja
Oder
viele.
Apfelmark
Oder
geht auch, gell, beim Backen.
genau,
Genau.
Apfelmark geht auch. Genau. Ja, grundsätzlich halt all diese ganzen Sachen, ne, mit saure Sahne, Schmand oder so. Oder auch bei Bohnen, ne? Wenn ich mir jetzt zum Beispiel irgendeinen Bohnenaufstrich machen will oder mit Kichererbsen was und ich habe ja keine Kichererbsen mehr, dann nehme ich halt weiße Bohnen. Also das mag für viele jetzt irgendwie so total lapidar klingen. Also wenn es so ist, ist es ja gut. Aber für manche, oft liegt es irgendwie so auf der Hand und man kommt
Es fehlt die
irgendwie
Idee, gell,
nicht
dann.
drauf. Genau.
Genau.
Oder halt auch zum Süßen, ne? Dann nimmt man halt irgendwie, ja, wenn man irgendwie keinen Zucker da hat oder so oder keinen Zucker nehmen will, nimmt man halt irgendwie einen Sirup oder Honig oder so. Da muss man manchmal irgendwie ein bisschen umrechnen. Steht auch alles im Buch. Oder auch jetzt natürlich wenn langsam die Weihnachtsbackzeit wieder kommt, wenn man keine
Ja.
Butter mehr hat oder keine Margarine, kann man das auch ganz einfach in Öl und einen Schluck Wasser ersetzen. Also da wird die Umrechnung auch im Buch.
Und
Genau.
das heißt, man kann nicht alles eins zu eins ersetzen. Also sprich, wenn man jetzt Öl natürlich oder Margarine jeweils ersetzt durch das andere oder Eier durch Apfelmark, kann man da sagen, Beispiel Eier und Apfelmark ist ja eigentlich so das Gängigste, was jetzt momentan auch viele machen. Für einen nimmt man einen Esslöffel Apfelmark oder wie ist da so die grobe Umrechnung?
Nee, jetzt reicht nicht. Ich glaube, dass ich in meiner Tabelle 3 habe. Jetzt muss ich mal. Ja, genau. Ich habe 3 Esslöffel Apfelmark für ein Ei. Also man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie viel ein Ei wiegt. Sind, glaube ich, ungefähr so 60 Gramm. Kann das sein? Nee. Schon, oder? Ich weiß
Kann
es echt
schon
nicht.
gehen.
Ich will gerade nichts falsch sagen, aber ich glaube, ein Esslöffel hat dann ungefähr 20 Gramm.
Ja, genau.
Kann man das vielleicht so ein
15 bis
bisschen
20, je
ausrechnen?
nachdem, was drauf ist, ne?
Genau.
Das
Ja.
könnte sich schon ausgehen. Klar. Ja, krass. Ja, ich glaube, das machen auch viele falsch, weil man denkt dann immer dran, okay, gut, ein Ei, ein Esslöffel liegt auf der Hand. Und dann stehst du da und dann denkst du, ja, wieso geht jetzt mein Kuchen vielleicht gar nicht so auf? Oder was
Ja.
fehlt da denn da jetzt drin? Ich glaube, das ist auch ganz gut, wenn man dann vielleicht, wie du schon sagst, so Umrechnungstabelle an der Hand hat, wenn man schon Lebensmittel austauscht oder ersetzt, wie man es dann auch umrechnet richtig. Weil ich glaube, das wissen auch die allermeisten gar nicht.
Ja, und ich glaube, das ist jetzt auch was man ja auch nicht wissen muss. Also, du merkst ja, ich weiß auch selber nicht aufwendig.
Muss ja nicht sein.
Also, das, genau, muss ja auch nicht sein. Und da auch, weil du gerade gesagt hast, genau. Einfach dieses Mut haben, einfach was auszuprobieren. Weil viele, glaube ich, haben da einfach A, Angst oder Sachen dann vielleicht eher zu ersetzen, aber dann könnte es ja nicht so funktionieren. Und ja, vielleicht wird er nicht so wie bisher oder vielleicht wird er mal anders, aber vielleicht ja positiv. Also vielleicht ist es ja auch negativ anders. Oder wenn mal was nicht so hinhaut. Also ich deshalb habe ja Kapitel geschrieben über das, wenn mal was daneben geht in der Küche, ja, wie kann ich das dann nur retten? Also bei mir ist schon so viel in Anführungszeichen daneben gegangen.
Mir auch.
Sonst würden wahrscheinlich die ganzen Rezepte ja nicht entstanden sein, aber das halt nicht sehen als, oh, jetzt ich kann nicht kochen und oh, jetzt habe ich schon wieder versaut, sondern
Ja.
okay, das ist jetzt dabei rauskommen und ja, wie könnt ihr das jetzt am besten nur ja, verwerten oder was könnt ihr da jetzt nur am besten
Daraus basteln.
rausholen? Genau, basteln.
Genau. Und
Genau.
ich finde, das
Ja.
ist auch so ein Learning by Doing, weil ich meine, keiner, glaube ich, stellt sich hin und sagt, ich kann kochen und ich habe da eine gut bestimmtes Gefühl vielleicht. Für Dinge hat man, der eine im Sport, der andere in der Kunst, der andere in der Musik und der nächste vielleicht beim Kochen, Backen, was so abschmecken und so angeht. Aber ich denke schon, dass man, je öfter man es probiert, desto mehr Erfahrung sammelt man und desto
Ja.
besser wird man vielleicht auch darin.
Ja, auf
Und
jeden
das ist
Fall.
bestimmt ja auch beim Verwerten so, dass man einfach ein Gefühl dafür kriegt, welche Lebensmittel wie vielleicht ja, kaputt gehen oder was für Indizien, wie du schon gesagt hast, dafür gibt. Denkst du, das ist so ein Aufschwung bei uns in Deutschland, dass viele jetzt auf den Zug aufspringen und sagen, hey, das geht so nicht mehr weiter, wir schmeißen mit unserem Luxus, muss man ja schon sagen, um uns rum, die rennen in die Supermärkte rein, kaufen viel zu viel ein, weil mei, dann schmeiße ich es halt weg. Denkst du, da werden die Leute auch mittlerweile bewusster und es wird so ein bestimmtes Bewusstsein aufgebaut oder ist es immer nur so ein Thema, was man zwar weiß, aber viele vielleicht ein Ticken bequem also zu bequem dafür sind, das dann auch durchzuziehen? Vielleicht mal ein Ticken zurückzugehen in seinem Luxus und einfach mal mehr am Boden zu bleiben und zu sagen, mir reicht es, was ich da habe und ich könnte ja trotzdem jederzeit einkaufen.
Ja, interessante Frage. Also ich glaube schon, dass da eine Bewegung hin ist oder auf jeden Fall das Bewusstsein da mehr so geschärft wird. Gut, auf der einen Seite oder als die Diskussion ja war, es flacht ja zum Glück, glaube ich, zurzeit wieder ein bisschen ab oder manche Lebensmittel werden ja wieder günstiger, jetzt beim Stichwort Inflation. Da ging es ja auch wieder darum, oh, unsere Lebensmittel sind so teuer oder es wird knapp, wo ich mir immer dachte, Leute, solange wir irgendwie fast 12 Millionen Tonnen Lebensmittel im Jahr wegschmeißen, diskutiere ich jetzt da nicht drum, ob wir Angst um Versorgungssicherheit haben werden. Ja, also ich finde, da diskutiert man halt oft so konträr aneinander vorbei. Aber zu deiner Frage zurück, also einerseits ja, ich habe schon das Gefühl, dass ein Umdenken stattfindet. Wie es halt dann bei dem jeweiligen daheim aussieht, weiß man halt nicht. Also jetzt immer wieder, wenn ich meinen Biomüll wegbringe, weil wir haben keine im Haus, also deshalb nehme ich den Weg auf mich und bringe meinen Biomüll immer zu den öffentlichen Biomülltonnen. Und manchmal, was ich halt da dann drin liegen sehe, denke ich mir schon so,
Muss das da
ja.
rein?
Ja, genau.
Ja.
Wie heute, also heute habe ich tatsächlich wieder einen riesigen Brokkolistrunk gesehen. Also das ist ja jetzt nicht schlimm, weil das ist ja organisch und zerfällt. Also schlimmer finde ich es jetzt, wenn ein ganzer Laib Brot drin liegt. ist ja auch organisch, aber da ist ja viel mehr reingeflossen. Aber Brokkolistrunk kann man auch essen. Also einfach schälen und dann schmeckt es eigentlich wie Kohlrabi und man kann es entweder knabbern oder raspeln oder mit in die Gemüsepfanne hauen. Und es war so ein riesiger Strunk, wo ich mir so
Ja.
dachte, oh, was man da noch alles rausholen hätte können.
Vor allem auch was so Schalen angeht und so. Da haben auch, glaube ich, viele Hemmungen, dass alles immer abgeschält werden muss, obwohl man es vielleicht einfach waschen könnte oder ne, dementsprechend, weil ja oft auch das Thema, die Lebensmittel sind gespritzt, ja, sind behandelt. Das muss jetzt runter, weil die Schale kann man so nicht mehr essen. Das ist ja für viele, glaube ich, auch so ein Thema, warum auch da viel verschwendet wird, was man vielleicht essen könnte und wo vielleicht auch viele Nährstoffe drinnen wären.
Ja,
Aber
auf jeden
viele einfach
Fall.
auch gar nicht wissen, ob es in Ordnung geht oder nicht. Und ich glaube, vielleicht, wenn man auch mehr aufs Regionale wieder übergeht, kann man ein bisschen sicherer sein, dass gar nicht so weite Transportwege hatte und man da vielleicht auch gar nicht so viel nachhelfen musste. Würdest du sagen, dass da regional auf jeden Fall besser dran bist, was auch so Spritzmittel, Konservierung, es muss ja dann dementsprechend von Spanien auch so lange halten, dass es bei uns nur gut aussieht. Oder ist es wurscht, wird alles gespritzt und eigentlich mu muss man auch regional extrem drauf schauen.
Nee, also ich würde schon sagen, dass regional, auch wenn es jetzt nicht als bio deklariert ist, grundsätzlich empfehlenswerter ist. Ich kann jetzt nicht pauschal natürlich immer sagen, dass es besser ist. Es ist
Ja.
auf jeden Fall empfehlenswerter. Teilweise sind eben auch die Pestizidrückstände geringer und es ist natürlich frischer, weil das ist ganz klar. Also je länger irgendwas unterwegs ist, desto mehr verliert es irgendwie an Wasser, vielleicht an Nährstoffe und kommt dann einfach nicht mehr so frisch an. Und was wir halt bei der Regionalität haben, was ja dann wieder in diesen nachhaltigen Aspekt reinfließt, ist halt, dass man einfach die Leute vor Ort unterstützt, ne? Schaut, dass halt einfach die örtlichen Bauern einfach unterstützt werden, dass man halt ja die Ernährungssouveränität ja auch daheim haben und nicht irgendwie nur oder immer mehr von Importe von Importe abhängig sind. Genau.
Ja, würdest du sagen, wir könnten da noch viel mehr rausholen, um die Importe eben also ein bisschen zu reduzieren, wenn einfach jeder auf seinem Balkon sich vielleicht mal ein Tomatenpflänzchen hinmacht oder ein Erdbeerpflänzchen? Ich habe zum Beispiel auf meinem großen Balkon immer Erdbeerpflanzen und Himbeeren, also viel Obst und auch eine Tomatenpflanze dran gehabt. Da könnte man ja auch schon was rausholen, oder? Und einiges auf jeden Fall verringern. Ich glaube, das ist für jeden
Also das,
möglich.
ja, das auf jeden Fall. Also man kann ja viel so ein bisschen auch auf dem Fensterbrett gärtnern oder so. Oder für die, die jetzt, also ich habe jetzt hier zum Beispiel überhaupt keinen Balkon. Es gibt ja Mundraub zum Beispiel. Also das ist so eine Karte, wo man an öffentlichen, wo alle so Bäume oder Sträucher angezeichnet ist, wo man öffentlich einfach ernten kann. Also das sind jetzt aktuell bestimmt viel, viel Nüsse, also Haselnüsse, Walnüsse, Äpfel, Streuobstwiesen gibt es zum Beispiel auch in Regensburg, eine öffentliche in Burg Weinting, wo man wirklich einfach ernten darf. Oder auch einfach mal Bekannte fragen. Also dieses Stichwort, ne, ist was vor deiner Haustüre wächst. Also ich glaube, so viel, das ist ja auch dieses Groteske, so viele Leute haben Äpfel, Bäume, noch und nöcher im Garten, die können die gar nicht alle ernten, die fallen ab und verfaulen und wir kaufen dann die importierten Äpfel aus Neuseeland. Das ist halt so
Ja.
widersprüchlich. Aber klar, da ist es halt auch wieder, da muss man ins Gespräch gehen, ja. Und das wäre halt so schön, oder das, was ich mir so wünschen würde, dass wir wieder mehr über unsere Ernährung sprechen, ja. Nicht nur uns irgendwie über das Wetter wieder aufregen, sondern wirklich drüber reden, mal sagen, hey, du, ich habe einen Apfelbaum daheim, ich bekomme die nicht alle weg, willst vielleicht ein paar oder magst mal vorbeikommen oder
Ja.
ich habe da nur okay, viel, da ist noch ein Stück Kuchen übrig. Also so, ich habe da
Teilen
solche,
einfach. Ja.
genau, einfach teilen, drüber sprechen und das jetzt auch nicht als, oh, wir Deutschen kommen uns ja oft so schnell so gierig vor und so, das was halt totaler Schmarrn ist. Also wenn ich irgendwo bin und es bleibt was über, frage ich immer, ja, will das nur jemand? Wenn nicht, dann nehme ich
Nimmst du
mit.
es mit?
Hauptsache,
Ja,
es wird
klar.
halt nicht weggeschmissen.
Wo wir beim Thema Kaufen sind, wo können wir denn dein neues Buch, dein erstes Buch, glaube ich auch, kaufen? Sowohl in Regensburg lokal als auch vielleicht einfach für die, die weiter wegkommen, kann man es auch bestellen.
Ja, also mein Buch gibt es grundsätzlich überall, wo es Bücher gibt, zu bestellen und natürlich auch regional in Regensburg, einmal zum Beispiel beim Bücher Pustet in der Gesandtenstraße oder im Thalia im Donau-Einkaufszentrum oder auch wenn ihr mal Kaffee trinken seid, beim Wodka-Kiosk oder im Urban Coffee, da könnt ihr auch durch mein Buch schmökern und es auch kaufen. Und ihr könnt es auch direkt bei mir bestellen, also wenn ihr gerne eine persönliche Widmung haben wollt und ein signiertes Exemplar, dann könnt ihr mir einfach eine kurze Nachricht schreiben, zum Beispiel bei Instagram, da heiße ich All My Dear, also ich heiße Hirsch mit Nachnamen, deshalb All My Dear und auch mein Blog heißt All My Dear und da findet ihr auch nochmal ganz viele Infos, Blogartikel und Rezepte zum Thema nachhaltige Ernährung. Genau.
Dann nochmal danke, Verena, dass du zu Gast warst beim Podcast. Wir konnten, glaube ich, ganz, ganz viel nochmal von dir lernen und dann nochmal mehr Bewusstsein auch dazu entwickeln, was Nachhaltigkeit eigentlich auch für uns bedeutet und wie viel wir eigentlich wegwerfen. Ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg bei deinem Buchverkauf. Hat ja vor kurzem erst gestartet. Aber ich
Genau.
denke, du kriegst durchwegs gute Resonanz und ich habe es auch schon gelesen. Habe es ja eh schon geschrieben. Ich bin begeistert. Ich finde es mega cool. Wie gesagt, vor allem die
Das freut mich.
Zutaten-Tauschbörse. Und ansonsten bleib gesund und ich wünsche dir noch eine schöne Woche.
Dankeschön, das wünsche ich dir auch.
Danke. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, meine Lieben. Wer noch mehr Inspiration aufsaugen möchte, kann mir natürlich auf sämtlichen Social-Media-Plattformen folgen. Da heiße ich eigentlich überall gleich und zwar Lisa mit 4a.Mary. Auf meiner Homepage www.lisa-mary-fitness.de findet ihr alles rund ums Thema Training, Sport. Und natürlich auch die Verlinkung zu meinem Kochbuch. Wer daran Interesse hatte, würde ich mich sehr freuen. Und über eine positive Bewertung zum Podcast und einem Follow auf den Plattformen würde ich mich natürlich riesig freuen.